würde ganz gerne die Diskussion eröffnen für euch. Also wenn irgendjemand eine Frage hat, ich glaube nicht, dass wir jetzt die Mikros rumreichen können. Mike, oder wie sieht's aus? Weil ansonsten, weil wir das ja hier aufnehmen, würde ich einfach vorschlagen, ihr redet so laut ihr könnt und ich wiederhole die Frage ins Mikro für den Podcast, damit wir die Frage mit aufnehmen können, wenn das okay ist für euch. Nicken heißt
ist das okay,
ja.
Okay für euch.
Okay, gut.
Thank you. Okay, hat jemand eine Frage? Kommt, traut euch. Break the silence, everybody, come on.
Also ich habe einen Punkt. Mir sind immer wieder Sachen in den Sinn gekommen währenddessen. Und das Erste, was mir jetzt wieder einfällt, ist zu diesem Indaba. Dass da der Punkt war, das wurde schon öfter gemacht. Es werden immer wieder über die gleichen Themen gesprochen. Und nun ist doch die Frage eigentlich, was ist mit denjenigen passiert? Also nicht nur, dass wir das festhalten, wir können es festhalten, so viel wie wir es wollen. Irgendwann, wenn die Leute, sage ich mal, das nicht mehr lesen sollten, sage ich mal, wenn darauf nicht mehr aufmerksam gemacht wird, ist doch die Frage, was ist mit denjenigen, die damals da mitgemacht haben? Was tun die jetzt, dass sie jetzt nicht mehr dabei sind und diese Generation, die da... die neue Generation, die da gekommen ist, ebenfalls mit der arbeitet. Weil es sind insbesondere sind es eben nicht nur nicht nur eine Generation, die das tut, sondern das Fruchtbarste geschieht dort, wo ein Austausch stattfindet zwischen jüngeren, älteren Generationen, zwischen verschiedenen Kulturen. Hochkulturen sind dort entstanden, wo sich verschiedene Kulturen zusammengefunden haben und ausgetauscht haben. So frage ich mich, warum müssen wir das wiederholen und wiederholen, wiederholen, wenn wir eigentlich schon quasi uns die Werkzeuge überlegt haben, geschmiedet haben, gefunden haben und dann geht es eigentlich nur darum, die zu pflegen und anzuwenden?
Das ist eine total gute Frage und ich gebe dir absolut recht. Eigentlich müsste das möglich sein, aber das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Also ich habe zum Beispiel gesagt, es gab schon in den 80ern solche Events, das gab es tatsächlich auch schon. Und zwar, es gab in Berlin eine Gruppe namens The African Writers Association. Und das waren schwarze Kulturschaffende hier in Deutschland, das waren hauptsächlich Südafrikaner, aber auch, also Exil-Südafrikaner, aber auch andere Leute aus verschiedenen afrikanischen Ländern, die hier gelebt haben. Und die sind aber irgendwann wieder verschwunden. So, die haben sich sogar mit dem, das war zur 100 Jahre Berliner Konferenz, das war 1984, glaube ich, haben die eine Veranstaltung gemacht und die haben Performances gemacht und die haben Theaterstücke gemacht und sonst was gemacht. Aber das waren Exil-Leute, die sind wieder weg. Und ich habe tatsächlich mit einer Person geredet, ein Mann, der 1984 dabei war, der ist jetzt in Cape Town wieder. Und er hat mich im Grunde die gleiche Frage gestellt, warum wissen denn die Leute heutzutage, also wir, nichts davon, dass die schon so viel gemacht haben? Und warum wird deren Organisation nicht erwähnt? Irgendwie, die waren doch auch Kulturschaffende und waren doch auch schwarze Menschen, die total viel bewegt haben in Deutschland, seiner Meinung nach. Und da kommt jetzt dieses Vakuum zu, dieses Nix zurück für ihn. Aber interessanterweise gibt es immer wieder diese Verbindungen dazu, weil das ist nämlich, also jetzt mal in unserem Fall, oder sehr persönlichem Fall, das ist die Generation unserer Eltern. Der Mann, mit dem ich geredet habe, Tshamanu Sebe, ist der Vater von Thandi Sebe, die jetzt gerade im Ballhaus Nauninstraße ihr Stück aufgeführt hat, Jung, Giftig und Schwarz. Das heißt, diese Verbindungen sind da, aber sie sind sehr unterbrochen durch die Natur der Dinge. Es gab sehr viele temporäre schwarze Organisationen, schwarze Aktivisten, schwarze Künstlerinnen, die hier waren, wirklich temporär aufgehalten haben in den 80ern. In den 90ern, ich habe keine Ahnung, warum diese Informationen so schlecht weitergetragen werden manchmal. Vielleicht weißt du mehr. So.
Tatsächlich nicht. Ich habe nur so einen Verdacht. Also, weil ich glaube nicht, dass es in der Natur der Sache liegt tatsächlich. Oder vielleicht so ein bisschen. Aber habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch was mit der Geschichte Deutschlands und mit dem Mauerfall zu tun hat und dass es relativ viel Aktivismus gab kurz vor der Wende, der dann irgendwie verschwunden ist. Aber ich kann nicht so genau sagen, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, dass es da so einen komischen Gap gibt, den es anderswo gar nicht so gibt, zwischen eben der Generation unserer Eltern, und zwar nicht nur bei schwarzen Menschen, sondern auch bei Menschen of Color insgesamt, dass es irgendwie so einen komischen Gap gibt. Und es ist ja nicht nur die Frage von, wo sind diese Leute, die vorher irgendwie was gemacht haben und warum arbeiten die nicht mit uns, sondern es geht auch darum, dass wir ganz oft versuchen, das Rad neu zu erfinden, ohne mal zu gucken, was vorher eigentlich Leute schon gemacht haben. Also selbst in unserer Generation passiert das immer noch weiter, ne? Dass Leute auch immer wieder das Gleiche machen, ohne das zu referenzieren, was eigentlich schon, keine Ahnung, vor 3-4 Jahren passiert ist und das auch nicht wissen. Hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit damit zu tun, wie prekär wir auch arbeiten, dass es halt auch nicht immer möglich ist, Sachen festzuhalten, dass Leute auch nicht nachhaltig arbeiten können, oft irgendwie dann doch in irgendwelchen Brotjobs stecken bleiben, dann die Sachen nicht weiterführen können, die sie angefangen haben. Das ist halt, glaube ich, generell auch im Aktivismus so ein Problem, dass halt Sachen einfach nicht nachhaltig weitergeführt werden können, weil Leute ausbrennen und dann kommt die nächste Generation, brennt sich aus, dann kommen die nächsten und so. Das sieht man jetzt ja auch bei den geflüchteten Protesten. Das hat sich ja mehr oder weniger ausgetauscht, die Helferschaft, die da irgendwie drumherum arbeitet. Und dann nochmal was zu den Werkzeugen, weil ich glaube, das ist nämlich auch was ich jetzt so beobachtet habe, also auch bei so antirassistischen, den antirassistischen Diskursen, die wir jetzt so haben, dass wir immer noch sehr darin stecken, Sachen zu analysieren, zu dekonstruieren, zu sagen, das ist alles so schlimm, das ist so und so, und das kommt daher und so, dass wir aber diese Werkzeuge gar nicht so, also als solche auch wahrnehmen. Also Leute benutzen, glaube ich, Werkzeuge ganz stark, um im Alltag und vor allen Dingen auch im Arbeitsalltag irgendwie sich durch diese Strukturen durchzuwursteln, aber es gibt, glaube ich, nicht so richtig einen Ort oder so, wo das tatsächlich mal gesammelt wird, was das für Werkzeuge sind, und wir arbeiten da auch nicht so, glaube ich, nicht so bewusst mit, wie wir es eigentlich könnten, tatsächlich. Und wenn wir damit jetzt nicht anfangen, dann haben wir halt in ein paar Jahren oder Jahrzehnten genau das gleiche Problem wieder wahrscheinlich. Das ist auch noch eine Frage der Strategie oder wie wir vorgehen in unserer antirassistischen Arbeit und ja.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Also erstmal danke für das Podium soweit. Es hat mir total viele Sachen neu gehört. Und ich finde halt auch so als weiß Positionierter oder als weiße Person in der Thematik auch Rassismus, Sexismus, auch als männlich sozialisierte Person, und dann halt zur Kunst zu schauen, irgendwie halt auch als, soll ich da hinkommen?
Ich versuche es zu halten, weil okay. Jetzt so ist es. Komm gerne vor, wenn du kannst. Also du bist ja...
Wenn es alle verstehen.
Ja, aber die Aufnahme leider nicht, weißt du? Und es wäre schade, wenn wir natürlich gleich eine riesen Lücke drin haben, weil wir dich nicht hören.
Aber das Mikro vielleicht durchreichen?
Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Also hier kommen wir nicht wirklich weiter.
Also ich versuche mich mal kurz zu halten. Oh, danke. Also wie gesagt, Dankeschön bis hierher. Fand ich total inspirierend. Und gucke halt irgendwie aus dieser weißen Position drauf und versuche da halt irgendwie auch mit Kunst und Kunstschaffenden irgendwie in den letzten Jahren zusammen zu sein und verschiedene Positionen auch kennenzulernen und zu sehen. Habe irgendwie das aber das Gefühl, dass halt, wie ihr das schon angesprochen habt, das Thema Freiheit oft eigentlich eher inversiv benutzt wird. Also, dass es halt einen institutionalisierten Blick auf Meinung frei halten, also raushalten aus den Räumen sozusagen. Nicht Freiheit als Zugänge für viele, sondern eher so eine No-Go-Area für viele, widerständige Positionen zu schaffen, dass halt zum Beispiel solche Leute wie Sarrazin oder Bukowski, die setzen sich überall hin und erzählen über die Kieze. Das sind halt Leute, super privilegierte weiße Männer, die halt voll die rassistische Scheiße überlabern können und sagen, das wäre Meinungsfreiheit. Aber ich habe halt voll den Würgereiz, weil ich das Gefühl habe, das drängt halt Meinung raus. Also das hält Räume frei von kritischem Widerstand. Der ist aber da. Ich habe so ein bisschen die Frage, das sollte das einrahmen, das hat ja oft auch Konfrontationen, bringt das mit sich, auch kritische, widerständige Inhalte in kunstschaffende Räume reinzubringen. Und bis jetzt habt ihr halt Beispiele erzählt, wo halt kein Geld kam. Aber es gibt ja genauso auch Repressionen durch den Staat oder sowas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wie kann sowas entgegnet werden irgendwie? Habt ihr Erfahrung damit? Seht ihr da irgendwie auch Kunst als Konfrontationsraum?
Ich habe gar nicht nur eine tolle Antwort darauf, aber ich finde das ganz interessant, weil wenn kein Geld kommt, dann hat das meistens, dann sind da tatsächlich Gründe dahinter. Und Repressionen in der Hinsicht gibt es nicht groß, außer du wirst ausgeladen zum Beispiel aus einer Sache. Außer du bist nicht bei der Ausstellung dabei oder in dem Stück oder überhaupt im Theater, im Haus, bei der Veranstaltung. Aber das so besonders vom Staat oder von meinetwegen auf einer kleineren Ebene, irgendwie von den Kommunen oder vom Land Berlin oder sowas, das Repressionsmittel, was sie haben, ist einfach der Geld dran abdrehen. Oder es einfach gar nicht erst bewilligen. Und das ist eh schon schwierig momentan. Also wenn du dir auf Landesebene, Berliner Landesebene, also vom Senat her anguckst, welche Möglichkeiten der Förderung es gibt, dann sind die auch äußerst begrenzt. Da gibt es Projektförderung, Literatur oder sowas, das war glaube ich gerade irgendwie so ein Deadline abgelaufen, das sind 10.000 Euro, die du dafür kriegen kannst. Das ist eine tolle Sache, eigentlich für ein tolles Projekt, aber wenn du dich genau damit auseinandersetzt, gibt es so eine 20%-Regel, ich rede mal ein bisschen schneller, weil das ist 20% dafür können deine Honorare sein für ein Projekt. Projekte sind dann immer zeitgebunden, das heißt, gehen von Anfang bis Ende. Kannst du sagen, okay, du hast ein Projekt von ungefähr 8 Wochen oder sowas, hast 2.000 Euro zur Verfügung. Wenn du deine Miete abziehst und deine Krankenkasse oder sowas, dann hast du jetzt schon Miese gemacht, obwohl du gerade 2.000 Euro geschenkt bekommen hast. So, das ist erstmal eine Sache davon. Dann werden davon Förderreport 2014. Literaturprojekte werden 4% der Anträge werden davon gefördert. 4% der Anträge. Da kommt eine Masse von Anträgen rein und die fördern 4% davon. So, und dann sitzt da natürlich auch eine Jury von Leuten, die darüber entscheiden kann, okay, wir wollen dieses und wir wollen jenes und jenes haben. Und das ist halt, es geht da halt ganz, ganz viel über Connections ebenfalls. Und dann gibt es immer noch Elemente, Institutionen innerhalb des ganzen Mechanismus, die sagen können, ja, das ist eine ganz tolle Idee, ihr wollt das haben, aber wir müssen hier auf jeden Fall noch diese reinboxen. Irgendwie. Das kannst du, das können die auch bestimmen. Und wenn du dann mit deinen alternativen, schwarzen, POC-kritischen Perspektiven kommst oder sowas, dann können die sagen, ja, aber hatten wir doch schon letztes Jahr. Wir hatten doch schon irgendwie hier, jetzt vor 6 Monaten schon noch ein Projekt, das wurde doch so groß gefördert. Müssen wir nicht nochmal machen. So. Das ist ganz simpel, das ist noch nicht mal irgendwie. Das ist keine böse Absicht, das sind keine gemeinen Leute, die irgendwie sagen, wir drehen euch jetzt den Geldhahn ab, weil wir wollen nicht das irgendwie. Die sagen einfach nur, wir müssen das gar nicht ernst nehmen, wir beschäftigen uns mit anderen Dingen. So. Also diese Kraft dahinter, die ich glaube, bei dir rausgehört habe, von wegen so, ne, Repressionen und sowas, das ist schlimmstenfalls behandeln wir und die uns wie irgendwas, was hinten am Schuh klebt, so, aber das ist. Geben sie nicht die Mühe dafür. Geld ist tatsächlich, ein Ding, was zieht. So, und wenn du Projekte, wenn du tolle Sachen verwirklichen willst, dann brauchst du das Geld dafür. Und in der freien Szene bist du halt sowas von angewiesen auf Förderung. Ja.
Stichwort Geld. Ich würde ganz gerne hier alle im Raum dazu auffordern. Idee war auf Quartiermeister abzustimmen. Und zwar haben wir vor im nächsten, also unsere nächste Großaufgabe ist es, ein Audioguide herzustellen, weil unsere Ausstellung, wie viele von euch schon wisst, die kommt ja aus dem Uni-Kontext und wir wollen wirklich ein bisschen die Textebene runterbrechen, dass eben auch Nicht-Akademikerinnen auch den Zugang finden zu der Ausstellung, in die Inhalte. Und wir haben uns jetzt, genau weil wir auch diesem Problem natürlich ausgesetzt sind, uns bei den Quartiermeistern beworben, stehen jetzt sozusagen zur Auswahl online. Es sind 4 Projekte, die vorgestellt werden und die ersten beiden bekommen das Geld, also die ersten beiden. Und wir sind momentan auf Platz 2. Yeah. Aber Platz 3 ist dicht hinter uns. Deswegen würdet ihr uns wirklich alle super einen Gefallen tun, wenn ihr mal auf die Seite geht, quartiermeister.org ist es, glaube ich, und alle mal fleißig für uns abstimmen und bitte nicht eure Zweitstimme dem Drittplatzierten geben, weil ihr müsst nämlich auch immer 2 Stimmen abgeben. Also wenn ihr da ein bisschen logisch nachdenkt, dann könnt ihr ja überlegen, wem ihr eure Zweitstimme gebt, aber uns gebt mal eure Erststimme, weil wir können dann nämlich 1.000 Euro gewinnen, was eben halt ein super Puffer wäre für diesen Audio-Guide. Und also das ist das, also eben wegen der Textebene, aber auch mit diesem Guide schaffen wir es, eine weitere Barriere in unserer Ausstellung ja zu durchbrechen, nämlich auch tatsächlich für sehschwache und blinde Menschen auch den Zugang zu unserer Ausstellung zu ermöglichen. Und die dritte Geschichte ist auch, dass wir damit auch Jugendliche einladen wollen, mehr sich mit den Themen zu beschäftigen, weil wir eben sehen, okay, wir können die tatsächlich abholen, wir müssen aber ihre Sprache sprechen. Ja? Also ist die Idee dann in diesem Audio-Guide dann tatsächlich jetzt zu überlegen, wie wir das mit Jugendsprache ein bisschen verbinden können, mehr mit Rap, vielleicht szenische Lesungen, solche Geschichten, dass wir die Kids auch eben abholen, um genau diese Generationskonflikt so ein bisschen entgegenzuwirken. Also nur Stichwort Geld kam, deswegen habe ich gedacht, an der Stelle muss ich jetzt erstmal Werbung machen für uns. Ja, und vielleicht auch nochmal, ich bin ja zwar in der Funktion der Moderatorin, aber ich fand den Einwand sehr gut, weil Idee war nämlich, ist exakt aus diesen Gründen jetzt dort in dieser Galerie. Wir haben ja verschiedene Erfahrungen gemacht tatsächlich. Wir waren letztes Jahr im Rathaus Schöneberg, wir waren bei den Berliner Festspielen und diese großen Institutionen, vor allem Rathaus Schöneberg, es war eine grausige Erfahrung. Also es führte wirklich, wir haben Rassismus vom Feinsten erlebt. Also das White Supremacy hat uns komplett überrollt, dieses Institutionelle, bis hin zu dem Punkt, dass sich unsere Gruppe tatsächlich gespalten hat, wir uns eine Zeit lang getrennt haben und Gott sei Dank aber wieder zusammengefunden haben. Und ich muss sagen, in diesen unabhängigen Räumen, wo wir jetzt halt sind, in der Galerie, es war ein so schönes Arbeiten, unkompliziert, jenseits der Strukturen. Es ist wirklich in den 4 Wochen, wo wir jetzt hier sind, wunderbar besucht worden auch. Also die Leute kamen auch tatsächlich, die haben ihren Weg zu uns gefunden. Also es geht auch jenseits der Institution. Und vielleicht noch einen wichtigen Punkt zu dem Thema. Wir sind ja angefangen als Uni-Projekt in dem Seminar, aber wir haben bis heute nicht an der Uni ausgestellt und vor allem nicht ausstellen dürfen. Ja, also das ist halt das Ding. Wir haben ja damals versucht, an der HU Räume zu kriegen, in der HU auszustellen und so weiter und so fort. Und dies wurde uns verwehrt. Ja, also das auch nur noch mal im Hinterkopf zu haben, dass selbst unsere eigenen Leute in Anführungsstrichen damals wirklich ein Problem mit den Inhalten haben, die in dieser Institution tatsächlich geschaffen und konstruiert wurden. Aber hier ist noch mal eine andere Frage.
Also es wäre jetzt die Frage, mit welcher Begründung verwehrt? Als Uni-Projekt an der Uni keine Ausstellung ermöglichen, mit welcher Begründung?
Es gab damals keine Begründung. Ne? Wir hatten ja versucht, Räume zu bekommen und uns wurde immer wieder gesagt, nein, die Räume sind bis in, keine Ahnung, 2-3 Jahre belegt. Und es gab also keine Begründung. Also es gab keine klare Kritik, nein, die Ausstellung so und so und so wollen wir nicht, sondern es wurde eher immer hinterrückt, das ganze Ding gedreht. Ne? Nein, es gibt keine Räume, nein, da, wo wir ausstellen könnten, wollten, ist belegt und so weiter und so fort. Und für mich ist das ein strukturelles Vorgehen, sich hinter etwas verbergen, um eben nicht diese Kritik annehmen zu müssen, weil wenn wir natürlich in diesen Räumen ausstellen, und das hat sich auch tatsächlich gezeigt, also als wir in die erste Phase sind, wir wirklich nur in widerständigen Räumen reingegangen, aber als wir eingeladen wurde als ein Critical Whiteness Projekt, was wir sind, ist ein Critical Whiteness Ansatz, den wir benutzen, in den weißen Häusern zu gehen, konnten die tatsächlich diese Selbstkritik nicht ertragen. Und das war eben tatsächlich der Grund, warum wir letzten Endes, also das wieder auf uns zurückgefallen ist und letzten Endes auch dazu geführt hat, dass das wie so eine Wucht auf unsere Gruppe so boomerangartig zurückgefeuert wurde, so nach dem Motto. Und wir haben daraus gelernt. Also ich glaube, das war eine schwere Phase überhaupt für das Projekt, aber wir sind ja jetzt seit 2012 on the road, jetzt im dritten Jahr, vierten Jahr bald, und wir machen weiter. Ja? Also wir sind auch eingeladen nächstes Jahr nach München, wir werden also das erste Mal Berlin verlassen, und nur weil wir uns tatsächlich entscheiden, selbst zu entscheiden und die Entscheidung zu treffen und nicht die Entscheidung für uns treffen zu lassen. Ja, und das ist das, was nämlich ganz schnell passiert, wenn wir in institutionellen Räumen reingehen und so weiter. Aber habt ihr noch weitere Fragen? Ich habe leider die Uhr nicht im Blick. Hat irgendjemand ein Zeitmesser?
19:36.
Oh, okay. Aber gibt es denn noch Fragen? Da ist eine Frage.
Magst du auch nach vorne kommen? Schaffst du das ins Mikro?
Ja, okay. Vielen Dank auch von meiner Seite. Mich würde jetzt noch interessieren, vielleicht auch in Anlehnung an die beiden Konferenzen, die erwähnt wurden, aber auch Schwierigkeiten mit der Förderung, welche Form von rassismuskritischer Solidarität gibt es denn oder ist anvisiert, vielleicht innerhalb Berlins oder auch über die Grenzen hinaus?
Kannst du das nochmal anders formulieren?
Sorry. Gibt es Projekte, die bestehen oder einzelne Personen oder auch Institutionen oder sind diese anvisiert, die Solidarität zeigen im rassismuskritischen Bereich? Also vielleicht als Vision, weil also bisher ist es ja sehr schwierig gewesen, aber gibt es da vielleicht Ansätze für Veränderungen?
Institutionen, fragst du.
Also, Person, Institution, also unterschiedlich, was gerade kommt.
Ach du, es gibt ganz tolle Menschen, du. ja. Und Institutionen. Also ich, jetzt ein bisschen so vom Theater kommend, also ich finde, dass die Ballhausen-Handelstraße macht immer noch ganz, ganz große Arbeit. Und natürlich das Maxim-Gorki-Theater ist wirklich ganz, ganz großartig und unterstützt total viele Leute, die halt wirklich kritische Arbeit leisten wollen, auf der Bühne. Ne? Und dann gibt es natürlich, also deutschlandweit noch viele kleine oder große Häuser, die zumindest solidarisch sind, unterstützend sind und manchmal auch einfach nur tolle Einladungen aussprechen und einen gut bezahlen.
Vielleicht ist ein gutes Beispiel dein aktuelles Projekt in Bayreuth. Magst du da kurz was zu sagen?
Das ich wäre da hingekommen.
Oh, sorry. Weit zu schnell.
Also ich habe ich wurde eingeladen nach Bayreuth ins Iber-Lewa-Haus. Das ist angeschlossen an die Bayreuther Universität, an die African Studies, für eine Ausstellung. Das war das erste Mal, dass ich eine Ausstellung gemacht habe, eine Installation. Aber dafür wurde ich eingeladen. 22 andere Künstler, auch von überall auf der Welt, wurden eingeladen. Das war, nannte sich Future Africa Visions in Time, FAFT. Und das waren Kooperationen zwischen Akademikern und Kulturschaffenden. Und ja, die haben dieses ganze Museum-Kulturhaus dafür zur Verfügung gestellt, also die Räumlichkeiten und das Material und sonst was. Und da merkst du halt, die Leute, die dahinter stehen, die haben eine Ahnung, womit wir zu tun haben. Und die öffnen auch die Strukturen für die Leute. Das heißt, Allies gibt es überall. Bloß die Frage ist, in welchen Positionen die sitzen. Mhm.
Da fällt mir noch ganz dazu ein, dass Daniel Jumbra auf unserer Konferenz einen kurzen Input gemacht hat dazu, wie es aussieht mit Personen of Color und so weiter in deutschen Kulturinstitutionen, was er sich halt gerade anschaut. Er macht da gerade so ein bisschen Research zu und hatte da ganz interessante Schaubilder, die gezeigt haben, erstens, dass natürlich sehr wenig vorhanden sind und dass es aber einen direkten Zusammenhang gibt zwischen den Geldern, die die Institutionen bekommen im Jahr und der Anzahl der Personen of Color, die in den Institutionen arbeiten. Also je mehr Personen of Color, desto weniger Gelder insgesamt und desto niedriger auch die Löhne in den Institutionen. Natürlich hat das keiner so extra so konzipiert, aber es ist eben so. Wie gesagt, also diese Stiftung, die uns unterstützt hat mit der Konferenz, das ist zum Beispiel ein Geldgeber, die sind jetzt nicht super groß oder so und die wollen ja, wie gesagt, leider auch nicht benannt werden. Aber die würde ich schon als Allies betrachten, weil die eben auch darüber nachdenken, wie sie halt nicht nur Gelder an die richtigen Personen vergeben können, sondern auch wie diese Gelder vergeben werden und wie man da irgendwie, es gibt ja jede Menge Fördertöpfe, aber leider machen sich Leute wenig Gedanken darüber, wer sich da bewerben kann und was es zum Beispiel auch bedeutet für einen kleinen Verein wie zum Beispiel die ISD oder so, die überhaupt keine Strukturförderung haben, überhaupt erstmal so einen Antrag zu schreiben. Also wenn es einfach niemanden gibt, der dafür bezahlt wird, der sich 2 Wochen hinzusetzen und einen Antrag zu schreiben, kann man den halt eben auch nicht schreiben, kommt nicht ans Geld und so weiter, hat man keine Routine auch im Antrag schreiben. Also das ist halt so ein ganzer Rattenschwanz an irgendwie Hürden, die da dran hängen, über die eben auch an der Art, wie Anträge gestellt werden müssen und den Förderkriterien und so weiter nicht nachgedacht wird. Und ich weiß, dass jetzt demnächst, also im kommenden Jahr und im Jahr danach, der Projektfonds Kulturelle Bildung versucht, sich umzustrukturieren. Eben auch, weil, wie alle anderen, auch diese gerne jetzt vor allen Dingen geflüchteten Selbstorganisationen mehr erreichen wollen und so weiter, weil ich diese Aufgabe übernehmen werde für die. Und bei denen habe ich auch ein ganz gutes Gefühl, dass die tatsächlich ein Interesse daran haben, wirklich andere, also auch nicht nur geflüchteten Selbstorganisationen, sondern auch POC-Selbstorganisationen, migrantisierte Selbstorganisationen zu erreichen und die dazu zu bringen, dass die da Anträge stellen, damit die halt ein bisschen diversere Antragstellerinnenschaft bekommen. Das war als Beispiel.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft gar nicht mehr um postkoloniale oder dekoloniale Kritik drumherum kommt, sie auch anzunehmen und auch umzusetzen. Also ein konkretes Beispiel kann ich auch sagen, das Deutsche Historische Museum, da ist es jetzt auch angekommen, dass sie, long time, ne? Also aber die planen jetzt im nächsten Jahr eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus, wurden ja in den letzten Jahren vehement kritisiert dafür, wie sie eben deutsche Geschichte ohne den Kolonialismus oder die Kontinuitäten darzustellen, überhaupt jahrelang da stehen konnten, stehen lassen konnten, ausstellen konnten, zu Recht. Sie setzen jetzt langsam diese Kritik um, langsam, sehr langsam, aber immerhin, und machen nächstes Jahr eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus. Die haben mir jetzt zwar keine feste Stelle gegeben, das wäre ja ein bisschen zu viel Verantwortung für eine schwarze Kritikerin, aber immerhin ein Werkvertrag, also bin ich jetzt eingebunden, dort ein bisschen mitzugucken. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als Allies bezeichnen, aber ich würde es schon, ich sehe tatsächlich, dass sich gesellschaftlich was tut, ja, was ich natürlich hätte schon viel, viel früher tun müssen. Aber es tut sich was und es zeigt mir, das ist meine persönliche Meinung dazu, dass sie eben um die Kritik nicht mehr drum zu kommen. Also die ganze Arbeit, die jahrelang gemacht wurde von Grassroots-Organisationen, welcher Art auch immer, die jetzt seit 20, 30 Jahren hier bestehen, viele Sachen angestoßen haben, es nimmt, es kommt jetzt an, es zeigt Wirkung. Und das ist immerhin gut. Ja, also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und schauen wir mal. Also ich bin da gespannt in meiner Aufgabe. Ich weiß noch, in meinem Vorstellungsgespräch habe ich dann tatsächlich gefragt, wie offen sind Sie für meine Kritik, meine Rassismuskritik? Weil ich meine, ich weiß, ich bin bekannt, sehr kritisch, eine sehr kritische Stimme zu sein. Und ich war mir nicht so sicher, ob er sich bewusst war, wem er sich da ins Haus holt. Ja, also von daher habe ich wirklich explizit nochmal gefragt. Und er sagt sehr offen, beziehungsweise seine Antwort war zuerst, naja, wenn ich niemand persönlich als Rassist beleidige, wäre alles ja okay. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, ich muss, Rassismus ist ja eben halt ein strukturelles Phänomen und kann auch auf der strukturellen Ebene verhandelt werden. Also dazu muss es nicht persönlich werden. Ja, und es gibt genug, genug Ansätze, Beispiele, Literatur in der Wissenschaft und hast du nicht gesehen, da muss ich gar nicht persönlich werden. Also da gibt es Belege noch und nöcher, ja, also zu welchen Themen auch immer. Und dann sagte er so, ja, aber sagen und tun sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Und deswegen wird es sich tatsächlich zeigen, wie sie jetzt das, was ich da jetzt mit eingebe, nächstes Jahr tatsächlich umsetzen. Ja? Und ich bin da gespannt. Ja? Vielleicht eine letzte Frage noch aus dem Publikum. Ja.
Also ich hatte zwei Fragen, die eine war auch deine und die andere ist ein bisschen schwierig zu formulieren, aber klar, also ich würde nochmal dieses, du hast es vorhin angesprochen, dann ist die eine Generation ausgebrannt und dann kommt die nächste und ist die Frage, also hier liegt jetzt ja auch zum Beispiel auch ein Aufnahmegerät, ist, kann dadurch halt das irgendwie umgangen werden, dass man irgendwann nicht mehr so ausgebrannt ist, ist ja auch immer die Frage, wer lernt auf wessen Kosten und wenn man halt irgendwie also digitalisiert oder halt nämlich solche Sachen, wie du jetzt in Buchform aufnimmst, kann das umgangen werden? Ist es dann im Sinne nachhaltigen Entwicklung in dieser Hinsicht?
Steht in der Frage? Ja, also ich denke schon, dass wir den Vorteil haben, dass wir jetzt sehr viel einfacher unser Zeugs dokumentieren können und auch verbreiten können und so, aber ich glaube, das ist nicht tatsächlich nicht unbedingt das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist tatsächlich ein Ressourcenproblem einfach. Und solange wir weiterhin ausschließlich Diskursanalyse machen und nicht dafür sorgen, dass sich tatsächlich strukturell etwas verändert und Ressourcen auch zu uns fließen und nicht immer nur von uns weg, wird es wahrscheinlich trotzdem so weitergehen, ne, mit dem Ausbrennen. Das ist einfach eine Frage von ja, tatsächlich aktivistischer, und da würde ich tatsächlich, sage ich bewusst, aktivistischer Praxis, glaube ich. Und vielleicht auch künstlerischer, aber ich denke, wenn man sich im Kunstbetrieb bewegt, ohne aktivistische Ansprüche, kann man vielleicht noch andere Kompromisse machen, wenn man da politisch positioniert ist. Man kann man die eben nicht machen und dann wird es halt anstrengend. Und deswegen glaube ich, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, wirklich, also das auch nochmal mit dem Geld, ne, dass das wirklich so eine ganz, ganz, ganz grundlegende Frage ist und ohne dass wir da Geld, dass wir irgendwie eine Umverteilung bewirken, glaube ich, wird sich da leider nicht sehr viel daran ändern. Wir müssen einfach sehen, dass wir anders arbeiten und an andere Prioritäten setzen. Wir haben jetzt auch lange genug irgendwie Blackface kritisiert und so. Und erklärt, warum Sachen rassistisch sind oder ableistisch oder was auch immer. Und ja, also ein bisschen strategischer vorgehen. Und auch da kann man sich tatsächlich, glaube ich, ganz viel abgucken von den Leuten, die halt in den letzten Dekaden und Jahrhunderten schon widerständig gearbeitet haben. Also es ist ja nicht so, als ob das nicht gäbe. Und es ist ja auch da schon dokumentiert. Wir beziehen uns nur halt viel zu selten, glaube ich, da drauf und verwenden die Strategien, die wir eigentlich auch schon kennen und benutzen könnten, einfach zu wenig, denke ich.
Das ist ja auch ein ganz spannendes Phänomen eigentlich, dass wenn man sich diese aktivistischen Blasen so anguckt, die Leute, die tatsächlich was bewegen, das ist immer die gleiche Altersgruppe. das spielt sich immer so ab, weiß nicht, ab 23, 24 so gibt es halt genau diese Gruppe, die halt total viel reist und die das auch machen können, ohne dafür, weiß nicht, vergütet zu werden oder sonst was. Die halt irgendwie, ja, man schläfst du halt auf einer Luftmatratze irgendwo bei irgendwie in der Küche, weil morgen musst du das und das reißen. So. Irgendwann machst du das nicht mehr einfach. Auch einfach aus dem Grund, weil du meinetwegen Kinder hast oder sowas und dann brauchst du einen Brotjob. Und wenn das, was du aktivistisch oder künstlerisch, was du künstlerisch machst, nicht ausreicht, damit du deine Miete bezahlen kannst und sonst was machen hast, dann, ja mein Gott, dann gehst du halt irgendwo hin, wo du halt einen halben Tag oder einen Tag lang irgendwie die Enter-Taste drückst oder sowas und dann zumindest das Geld dafür bekommst. Und da verschwindet halt auch das ganze Potenzial. Das heißt, ich glaube, das sind tatsächlich strukturelle Sachen, die, an denen wir arbeiten müssen. Ich glaube nicht, dass es die Technik ist oder sowas. Nee, aufnehmen können wir und das weitergeben oder niederschreiben können wir das und das weitergeben. Das kann spannend sein. Ich denke mal, in 10 oder 15 Jahren werden wir es wissen, wenn es nicht geklappt hat. Es kommen mit Sicherheit Leute, die machen genau das gleiche nochmal.
Okay, vielleicht eine letzte Frage noch.
Ich wollte jetzt direkt dazu mal eine kleine Literaturempfehlung einwerfen, nämlich dazu, wie man politisch aktiv bleiben kann, ohne auszubrennen. Da gab es nämlich mal eine Veranstaltung in den Mehringhöfen, die sich zwar auf eine bestimmte politische Strömung beschäftigte, aber das ist ja in dem Punkt unwichtig. Der Punkt ist, die Leute haben sich ausgetauscht, haben sich gefragt, wie kann man politisch aktiv bleiben, ohne auszubrennen. Auf Englisch hieß es How to stay politically active without burning out. Auf Deutsch wird es wahrscheinlich ähnlich heißen, wie man politisch aktiv bleibt, ohne auszubrennen oder ohne Burnout. Da haben die Leute sich ausgetauscht und eben genau diese Fragen beantwortet, wie man das machen kann und eben auch, wie die Generationen zusammenbleiben können. Das gibt es als PDF kostenlos auf Englisch, Deutsch und ich glaube noch für in anderen Sprachen. Ja, und wenn man Mehringhöfe und How to stay politically active without burning out oder irgendwie was ähnliches sucht, dann findet man das bestimmt.
Ja,
kann ich noch Schleichwerbung machen?
Ja, ich wollte nämlich gerade zu einer Abschlussrunde nämlich übergehen und tatsächlich nochmal auf unser Titelthema zurück. Gibt es Kunst um des Kunstwillen, Art for Art's Sake, ist Bell Hooks says, oder ist Kunst Widerstand, Empowerment, Kritik und oder? Und dann gerne natürlich auch deine Schleichwerbung.
Also natürlich kann Kunst beides sein. Ich finde, es sollte Widerstand sein, weil auch wenn es irgendwann mal keinen Rassismus mehr gibt, dann gibt es halt irgendwas anderes. Und das ist halt, muss man sich halt überlegen, ob man gerne dazugehören möchte zu den Leuten, die die Welt verbessern oder zu denen, die sie halt einfach so lassen, wie sie sind. Und das gilt halt für alles, was wir tun, denke ich. Jetzt zur Schleichwerbung. Ich würde gerne auch nochmal anlehnt an die Sache mit dem Geld noch einmal. Ich koordiniere im Augenblick auch für die ISD die Humboldt 21 Kampagne, also die Kampagne, die den Bau des Humboldt Forums kritisch begleiten soll. Und auch da haben wir dieses Jahr einen Rückschlag erfahren. Und das sollte ich wahrscheinlich jetzt eigentlich hier nicht erzählen, aber aufgrund von zu kritischen Postern im letzten Jahr dieses Jahr viel weniger Geld und auch viel zu spät bekommen. Eigentlich wollten wir im nächsten Jahr noch eine Abschlussveranstaltung machen mit einem Podium, wo Leute dann viel dazu erzählen und so weiter. Das klappt aber jetzt deswegen eben nicht mehr, weil wir nicht genug Zeit gehabt haben. Und deswegen haben wir jetzt den amerikanischen Stand-Up-Comedian Harry Kondabolu eingeladen, der gerade zufällig auf Europa-Tour war. Und der wird am nächsten Donnerstag in der Werkstatt der Kulturen auftreten, also auf Einladung des Bündnisses Kritische Kulturpraktikerinnen und der ISD. Und wenn ihr da gerne hinkommen wollt, dann könnt ihr mich nachher entweder nochmal ansprechen und ich schreibe mir euren Namen auf und kann euch Tickets reservieren. Die kosten zwischen 5 und 10 Euro, je nach Selbsteinschätzung. Und Harry Kondabolu ist ein wunderbarer Stand-up-Comedian, der sich ganz viel in seiner Arbeit mit unter anderem auch Rassismuskritik beschäftigt, aber eben mit viel Humor.
Ja. Du. Frage war, kann Kunst, muss Kunst politisch sein und kritisch? Nö, muss nicht. Aber Menschen sollten politisch sein und kritisch. Und wenn die auch noch Kunst machen, dann sind das sogar noch tollere Menschen. Und wenn ich auch noch Werbung mache, wenn ihr Interesse habt an dem Buch Erst in der schwarze Kulturschrift, ich habe ein paar Exemplare dabei und verkaufe die auch gerne. So,
Werbung. Und zwar, wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich euch natürlich alle herzlich am 19. September, ne September, oh Gott, guck mal, 19. Dezember, also nächsten Samstag, zur Buchpremiere von Sisters in Souls, nämlich ein Buch, was ich herausgegeben habe, einladen. Das findet um 18.30 Uhr im Hautheater statt. Eintritt frei, ne, wieder dem Kapitalismus, aber es ist eine Anthologie von 25 wunderbaren Schwestern, schwarze Frauen, die zu Ehren von Maya Yim, afrodeutsche Aktivistin, Poetin, Wissenschaftlerin, und nächstes Jahr ist ihr 20. Todestag, und zu ihren Ehren ist diese Anthologie entstanden, und wir werden nächsten Samstag verschiedene Snippets aus dem Inhalt auf die Bühne bringen und einen schönen Event draus machen. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, damit zu wirken. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt nochmal bei Philipp und bei Sondrine bedanken, auch für den Insight in das Thema Kunst, in die Praxis, in die Theorie, die Arbeit, in die Kritik. Und an euch allen, dass ihr da wart oder dass ihr da seid. Und möchte noch sagen, dass es jetzt noch eine von wenigen Möglichkeiten dieses Jahr gibt, durch die Führung zu gehen oder eine Führung zu machen. Gibt es vielleicht schon Interessierte, die, damit wir ein bisschen planen können, die jetzt noch eine Führung haben möchten? Ah ja, doch, okay. Ja, super. Dann würde ich nämlich tatsächlich vorschlagen, dass wir uns draußen treffen. Wir haben jetzt abgeschlossen, also gib uns ungefähr 5 bis 10 Minuten, ja, und dann führen wir durch die Ausstellung nochmal, und sonst seid ihr natürlich willkommen, hier zu bleiben, natürlich Philipps Buch, und wenn ihr ganz nett fragt, und ich bin ziemlich sicher, dass er auch unterschreibt für euch und so, und Touren, und bleibt hier, trinkt noch ein bisschen. Dankeschön auch nochmal an Mandy und Edeltraut, dass wir hier sein dürfen für den Space. Und Annabelle ist nicht da, glaube ich, aber ihr haben wir es zu verdanken, dass wir nämlich in der Galerie sein dürfen überhaupt. Es ist eine Privatperson, die diesen Raum immer für verschiedene Projekte zur Verfügung stellt. Eine Schwester, by the way. Also wenn ihr mal Space sucht, alternative tolle Projekte habt, dann wendet euch an sie. Sie freut sich auf jeden Fall, denke ich. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen nur das Beste.